Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. So sagt der Herr Jesus. Und dieser Wochenspruch steht über dieser Woche, die heute beginnt. Und mit diesem Spruch begrüßen wir Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Und ganz besonders heißen wir Ehepaar Meier bei uns willkommen. Also Herrn Dr. Meier muss man ja eigentlich nicht vorstellen, gell? Ich denke, er ist allseits bekannt, württembergischer Landesbischof in Unruhe oder so ähnlich. Ausleger vieler biblischer Bücher. Wir treffen uns in dieser Woche unter dem Thema Abraham, Vorbild und Vater im Glauben. Und ich mag gerne sagen, dass ich Herrn Dr. Meier einfach auch besonders, ich persönlich schätze, als Begleiter, Seelsorger, Geburtshelfer, Hilfesteller für alle armen Theologiestudenten, die in diesem Wust manchmal halbwegs untergehen. Da bin ich einfach persönlich dankbar. Wir dürfen ja noch nicht singen, kommt vielleicht bald. Aber wenn Sie bitte aufschlagen, das Lied Jesu, geh voran. 271 und wir machen es so, dass Schwester Doris die erste Strophe spielt, eine Strophe, dann lesen wir Strophe 1 und 2 miteinander, dann spielt sie wieder eine Strophe und wir lesen noch Strophe 3 und 4.
Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns auch den heutigen Tag geschenkt hast, als einen Tag, an dem deine Gemeinde zusammenkommt, einen Tag, an dem dein Wort gilt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und das brauchen wir auch. Segne du uns jetzt im Hören auf dein Wort, im Aufnehmen und auch darin, dass dieses Wort Frucht bringt in unserem Leben. Du kennst die Situation eines jeden Einzelnen von uns und du bist mächtig genug, jedem Einzelnen auf seinem Weg zu helfen. Tu das auch weiterhin und segne du uns. Amen.
Wenn Sie jetzt bitte die Nummer 43 aufschlagen, groß ist dein Name, 43. Und dann hören wir erst eine Strophe vom Klavier und sprechen dann den Refrain, Strophe 1 und 2. Dann kommt wieder das Klavier und dann kommt Refrain, Strophe 3 und 4 und nochmal zum Abschluss der Refrain.
In diesen Tagen haben wir hier ein Thema, Abraham als Vorbild und Vater des Glaubens. Ich möchte heute aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 12, die Verse 1 bis 9 lesen über Abrahams Berufung. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land, und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deine Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge, östlich von Bethel, und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham immer weiter, bis ins Südland. Soweit unser Bericht aus 1. Mose, Kapitel 12. Der Punkt, um den es zunächst einmal geht: Gottes Wort kommt durch. Es sind ganz einfache Worte, die die Bibel hat. Der Herr sprach. Aber das ist eine Grundmelodie in der ganzen Bibel. Das ist schon das Tragende im Schöpfungsbericht. 1. Mose 1, 3, und Gott sprach, und dann beginnt die ganze Schöpfung sich zu entwickeln und Gestalt anzunehmen. Aber ganz am Anfang der Bibel ist ja auch gleich die tiefste Infragestellung. Im dritten Bibelkapitel, da haben wir das Auftreten des Bösen, der Schlange, und was sie zu sagen hat. In 1. Mose 3, Vers 1 lautet so: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Sollte Gott gesagt haben. Das ist auch eine Grundmelodie unserer Geschichte geblieben. Der Zweifel, der hineingestreut wird. Die Last, die da auf Menschen fällt, die eigentlich gerne mit Gott leben möchten und denen dann immer wieder dieses eine begegnet: Ja, du kannst das doch gar nicht glauben, was da steht. Ein uraltes Buch, was willst du heute damit? Wir sind in einer ganz anderen Zeit angekommen. Wie viele Menschen sagen das? Sollte Gott gesagt haben? Und für uns, die wir dann vielleicht studieren irgendwo, vielleicht sogar uns vorbereiten auch auf einen Verkündigungsdienst, in einer Kirche, in einer Gemeinde, uns begegnet das ja auch immer wieder in den Diskussionen. Sollte Gott gesagt haben, soll man die Bibel wörtlich nehmen? Das hat mich durch das ganze Leben hindurch begleitet eigentlich. Diese Frage: Wollen Sie denn die Bibel wörtlich nehmen? Der Herr sprach. Es bleibt ein Geheimnis. Wir können dieses Sprechen Gottes entgegennehmen als einen Bericht von Menschen, die wirklich das erfahren haben, die das erlebt haben und die dazu stehen, auch in sehr schwierigen Umständen. Gibt es einen Hinweis in der Bibel selber, wie man dieses Sprechen Gottes erleben konnte? Ich denke, es sind zwei wichtige Hinweise für uns da, und vielleicht kann man sich sogar ein wenig merken. Das eine ist bei dem Propheten Bileam. Im 4. Mosebuch ist das enthalten, 4. Mose 24. Da berichtet er, wie er dazu kommt, jetzt etwas zu sagen. Und zwar im Namen des Gottes, der ihn auf diese Botschaft vorbereitet hat. Da heißt es von Bileam: Er hob an und sprach, es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. So sind also diese Menschen in das Gespräch mit Gott gegangen. Kniend, betend, hörend, aber auch so, dass sie eine Sicht bekamen, die wir in der Normalsituation des Lebens nicht haben. Die unsichtbare Welt ist keinen Millimeter von uns entfernt, aber ich kann sie nicht durchdringen. Ich stehe jetzt mittendrin in einer sichtbaren, hörbaren Welt mit all ihrer Begrenzung. Aber ich lebe da mittendrin in einer ganz anderen Welt. Und die geöffneten Augen bedeutet, dass Gott den Vorhang wegzieht. Wer so hört wie dieser Prophet, wer so hört, wie es Abraham auch bei seiner Berufung getan hat, der hat geöffnete Augen für diese andere Wirklichkeit, die nicht weniger eine Wirklichkeit ist, als das, was ich hier mit meinem Pult, mit meinem Mikrofon und mit allem sehe. Das ist der eine Hinweis. Es gibt einen zweiten bei uns in der Bibel, und zwar in den Königsbüchern, in der Geschichte von Elia. Es heißt dort in 1. Könige Kapitel 19 bei Elias Gottesbegegnung, er habe dort am Horeb das Gespräch mit Gott erlebt. Und dabei heißt es zunächst einmal, er habe einen Sturm erlebt, dann heißt es, er habe ein Erdbeben erlebt, dann kommt ein Feuer nach dem Erdbeben und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. In den ganzen starken Bewegungen des Sturmes, des Feuers, des Erdbebens, nicht Gott, sondern in diesem stillen, sanften Ton, so würden wir es heute vielleicht formulieren, in diesem stillen, sanften Ton hört er Gott, aber er hört ihn deutlich genug mit dem, was er sagt. Das sind die Begegnungen der Propheten im Alten Testament, und ich glaube, es hilft uns auch ein wenig jetzt heute Morgen zu verstehen, was das ist, dass da Gott mit dem Abraham redet und dass es da heißt, der Herr sprach zu Abraham. Gottes Wort kommt durch. Das war unser erster Punkt. Aber womit kommt er durch? Und jetzt sind wir am Inhalt. Geh. Ganz schlicht und einfach. Es werden drei Bereiche genannt, die Abraham verlassen muss, wenn er geht. Muss auch ausziehen. Sein Vaterland, die Familie wohnte ja schon von dem Vater Terach an, von dem wir gestern Abend kurz in der Einführung gesprochen hatten, dort in Haran. Die Verwandtschaft muss er verlassen, es bleibt ein großer Teil der Terach-Familie zurück. Die wird nachher auch sehr benötigt. Und das Vaterhaus mit all seinem Besitz, der dazu gehört. Drei große Bereiche, in denen Abraham zu Hause war. Und er muss dreimal ein Zuhause aufgeben, um zu gehen. Und jetzt stehen wir wieder vor einem der Geheimnisse der Bibel. Die Bibel ist immer spannend, sie ist in sich klar, was sie sagt, aber sie enthält doch auch viele Geheimnisse, die wir nicht so einfach aufdecken können, wie ich da mein Manuskript hier aufdecken kann. Es ist eigentlich ein schwerer Schlag, um den es jetzt geht. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Der Herr sagt nicht, geh nach Kanaan. Der Herr sagt nicht, geh nach Damaskus. Er sagt nicht, geh Richtung Ägypten. Es hätte so viele Möglichkeiten der Beschreibungen gegeben. Der Mensch will immer etwas Reales sehen und haben, das ist doch ganz klar. Aber geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Das lässt alles offen. Und da soll er jetzt mit einem Teil der Familie, mit seiner Habe, mit dem, was er bestimmt, das soll er sich auf den Weg machen. Wenn uns jemand das sagen würde, verlass das Haus hier, jetzt auf der Tannhöhe, geh einen Weg, den ich dir zeigen will, da wären wir auch in größter Verlegenheit. Aber so ist Gott manchmal, dass er uns schrittweise führt. Wie heißt es einmal in einem der Psalmen? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und für die Leuchte steht der Begriff für das kleine Öllämpchen, nur so lang, nur so hoch. Mit dem wird das Wort verglichen, mit dem Öllämpchen, mit dieser kleinen Einheit, die mir nur Licht gibt für die nächsten 10, 20 Meter. Und dann geht es weiter. Und da merkt man, es ist von allem Anfang an ein Vertrauensweg. Und der Mann, der sich hier jetzt mit 75 auf den Weg macht, das ist doch erstaunlich. Ich weiß nicht, ob Sie es jemals erlebt haben, dass ein Mensch mit 75 oder 76 sich bekehrt. Das ist auch eine Art Erdbeben. Wenn ein Mensch in diesem Alter noch das sagen kann, in aller Ruhe, ja, in aller Zuversicht, ja, ich will mich bekehren. Mit 75 wird der Abraham auf diesen Weg geschickt, mit einer großen Verheißung. Allerdings, man kann das gar nicht gleich ausbuchstabieren, was da drin steckt. Zum großen Volk soll er gemacht werden. Ich will dich segnen persönlich, sagt der Herr. Ich will dir einen großen Namen machen. Wir sprechen ja bis heute von ihm. Du sollst ein Segen sein, auf das will ich nachher noch kurz zurückkommen. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. An ihm fallen Entscheidungen. Und am Schluss dann, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Ich will jetzt nur dieses allerletzte noch einmal an einer Stelle klar machen. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, ist es vielleicht gut, wenn Sie da kurz noch mitgehen. Wir brauchen bloß den Anfang des allerersten Evangeliums in unserem Neuen Testament, den Anfang von Matthäus. Matthäus 1,1 lautet: Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Da ist die Bezugnahme auf diese Verheißung von 1. Mose 12. Ein Segen für alle Geschlechter. Wer ein Evangelium des Neuen Testaments in der Hand hat, hat etwas von diesem Segen. Die zahllosen Völker, in denen es heute Gemeinde Jesu gibt, wir rechnen damit, dass doch in etwa 180 der 200 Staaten der Gegenwart christliche Gemeinden sind. In 180 Staaten dieser Welt hat man den Zugang. Das ist doch erstaunlich. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wenn die Leute manchmal fragen, ja, womit begründen sie denn ihre Zuversicht, dass die Bibel stimmt? Dann sage ich auch ganz einfach, ihre Prophetie hat sich erfüllt. Wo gibt's das sonst? Das haben sie nirgendwo sonst. Keine Religion. Gottes Wort komm durch. Ich möchte einen zweiten Punkt anschneiden. Abraham wagt's. Und das ist nun auch noch einmal von Vers zu Vers eigentlich, von Satz zu Satz, noch einmal eine Botschaft, an der ich mich ausrichten kann. Es heißt im vierten Vers jetzt, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Wie viel steckt da in diesen kurzen Worten drin? Gott befiehlt etwas, aber ob es die Menschen tun, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Das gehört aber auch mit dazu, wie wir es tun, wie man das in der Praxis umsetzt. Wie viel steckt da dahinter? Manchmal erlebt man ja auch hier in der Welt so beeindruckende Beispiele, wie treu Menschen sein können. Es ist manchmal schon sehr eindrucksvoll, auch für uns als Christen, mit welcher Treue manche Menschen uns begegnen in unserem Leben. Ich denke an einen Freund, der gerade im Heimaturlaub ist aus Südamerika. Der ist schon jahrzehntelang in Südamerika in einer Mission tätig. Und meine Frau und ich, wir waren auch oder sind noch Mitglied in dieser Mission. Wir wollten ihn auf seiner neuen Station besuchen und mussten dann zunächst nach Mato Grosso do Sul, einem der Staaten, der Bundesstaaten in Brasilien, nach Campo Grande, kamen zu spät weg, die Maschine hatte Schaden, alles zog sich hin. Es geht ja so im Flugverkehr, wenn mal eins ausfällt, dann ist es wie so eine Domino-Geschichte, eins nach dem anderen fällt dann aus. Es war nachts um 2:30. Er sollte uns abends um 10 etwa abholen am Flughafen. Nachts um 2:30, als wir dann landeten in Porto Velho, wer stand am Gitter? Der Bernhard. Holte uns ab und brachte uns zur Station. Nachts um 2:30. Das bleibt mir tief eindrücklich. Was für ein Zeichen kann auch menschliche Treue sein, wenn man etwas erlebt davon. Aber man muss schon die Probe machen drauf. Er zog aus. Die Probe steht jetzt auch bei Abraham noch an. Wie wird der Herr dich da durchtragen und durchbringen? Wie der Herr zu ihm gesagt hatte, Lot ist bei ihm, offenbar mit seiner Erlaubnis und mit seiner Einwilligung. Er hat einiges, für das er nun auch auf der menschlichen Ebene zu sorgen hat, diese Familie. Eine ganz kleine Bemerkung steht dabei, so nahm Abraham Sarai, seine Frau, vielleicht war sie auch manchmal eine gewisse Last, auch die Angehörigen, die wir haben, die wir lieben, sind manchmal eine Last. Und für das alles sorgt er jetzt. Und jetzt wird alles Unwichtige weggelassen. Es wird nur das eine festgehalten. Sie kamen in das Land. Abraham wagt, so haben wir diesen Punkt überschrieben. Er hat das jetzt nicht umsonst gewagt. Wir werden auch unseren Glaubensweg nicht umsonst wagen. Wir werden einmal sehr, sehr überrascht sein, auch wenn wir im ewigen Leben sind, wenn wir sehen, wie die Wege Gottes bei uns verlaufen sind. Wir werden staunen. Da werden Ewigkeiten nicht reichen. Sie kamen in das Land. Was für ein tolles Land ist das gewesen. Städte, Brunnen, Getreide, Oliven, Weinberge, Straßen, Ordnungen, eine ägyptische Schutzmacht, die über allem sozusagen einen Schirm auch der Ordnung und der Fürsorge gebreitet hatte. Da hinein kommt er, in dieses Land, lebt aber in keiner dieser Städte fest, hat nur ein Zelt statt einer Stadt, muss von einem Punkt zum anderen ziehen, lebt wie ein Nomade, er, der doch auch in Ur einmal lebte, in dieser wunderbaren Stadt, in der schönen Stadt Haran gelebt hat, der eine ganz andere Seite des Lebens kennengelernt hat, die ließ er jetzt hinter sich. Musste nomadisch leben, was für ein Wagnis. Wir erfahren wenige Zielorte, Sichem mit dem Jakobsbrunnen, ein Ort, an dem Jesus dann nachher mit der Samaritanerin das Gespräch geführt hat. Es ist wohl die einzige Stelle, wo er so vor seinem Prozess ganz klar gesagt hat, ich bin's, der Messias. Sie sprachen über den Messias, die Frau am Jakobsbrunnen und er. Ich bin's, in Johannes 4, 26. Und was für eine Unsicherheit wandert mit ihm. Wissen Sie, man hätte das Ganze von der Rückseite her schildern können gewissermaßen. Was sagt die Rückseite? Du hast ja gar nichts. Du hast nicht einen einzigen Quadratmeter, der dir gehört. Nicht einen Quadratmeter. Was willst du in diesem Land? Ich denke oft, die Situation der Gemeinde Jesu ist heute so, dass man auch meint, man hat keinen Quadratmeter mehr, auf dem man sich nur so als Christ bewegen kann. Aber vielleicht werden wir auch da einmal staunen. Ich denke schon, das Land, auf dem uns Gott bewegt, das ist ein Land, auf dem alle Verheißung liegt. Abraham hat es gewagt. Und jetzt bin ich bei einem dritten Punkt. Es gibt noch eine zweite Verheißung. Und das hat mich jetzt auch in der Vorbereitung noch einmal beschäftigt. Es wäre ja eigentlich mit den vielen Verheißungen, von denen ich vorher gesprochen habe, schon so viel gesagt gewesen. Da denken wir als Menschen, da brauchst du nichts hinzuzufügen. Aber ich lese die letzten Verse noch einmal. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und er baute dort ein Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach zog Abraham immer weiter bis ins Südland. Eine zweite Verheißung, dass der Herr sagt, deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Ist es nicht so, wir brauchen erstaunlich oft Stärkungen. Erstaunlich oft. Ich kann heute voller Zuversicht sein. Ich kann heute der Meinung sein, ich bin fest gegründet in meinem Glauben, ich stehe. Und ich brauche am nächsten Morgen schon den nächsten Zuspruch. Wie viel an Zuspruch brauchen wir als Menschen? Das kann man gar nicht genug sagen. Über sein Wort, über das Abendmahl, manchmal über die Beichte, über die Geschwister im Glauben, die wir haben. Es sind so viele Möglichkeiten auch des Zuspruchs, die Gott in unserem Leben benutzen kann. Da erschien ihm der Herr noch einmal eine Stärkung. Eine zweite Verheißung. Und ich nehme jetzt das einfach auch mit von heute Morgen. Der Herr hat bei dir noch kein Ende gemacht mit seinem Zuspruch, mit seiner Ermutigung, mit seiner Verheißung. Er ist damit noch nicht am Ende. Solange ich lebe und solange ich noch morgens aufwache, wird er mich weiter stärken und führen in ganz erstaunlicher Weise. Und eine Antwort erscheint ja gleich. Er baute dort, heißt es, einen Altar dem Herrn. So wichtig ist dieses Ereignis, dass es hier extra in diesen wenigen sehr mageren Versen notiert wird. Die Anrufung des Herrn, es wird jetzt weniger von seinen Maßnahmen über die Viehhaltung, über sein Geschäft notiert. Was notiert wird von ihm und was wichtig ist von ihm, ist, dass er den Namen des Herrn anruft, dass er im Gebet zu seinem Gott kommt. Das ist für unser Leben viel entscheidender als vieles, vieles, was wir sonst zu tun haben. Herr Zielert, Bedel, Ei, wir fangen heute mit diesen Ortsnamen nicht mehr sehr viel an. Ein zweites Mal aber sind wir doch fast im Stolpern. Es heißt am Schluss noch einmal, er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und von dort aus geht es in dieses unermessliche Südland hinein. Ich denke, das nehmen wir mit. Wir sind Menschen, die den Namen des Herrn anrufen. Wir dürfen und wir sollen das. Und das ist unser Altar, unsere Anrufung, unser Gebet. Und darauf wird der Herr einen großen Segen legen. Amen. Lied 425, wer es aufschlagen kann in seinem grünen Liederbuch, dass dein Wort in meinem Herzen Wurzeln schlägt. Wir wollen beten. Danke für dein Wort, lieber Vater im Himmel. Danke, dass dieses Wort auch in unser Leben hineinspricht und dass du auch uns damit ansprechen möchtest. Danke für das, was du im Leben dieses Abraham dann getan hast, was wir im Rückblick sehen, wie Prophetie sich erfüllt, wie dein Wort nicht leer zu dir zurückkommt, sondern dass es ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Und wir rechnen in unserem eigenen Leben damit, dass es auch so ist, dass dein Wort auch bei uns nicht leer zurückkommt, sondern Frucht bringt für die Ewigkeit. Begleite jedes Einzelne von uns auch in die nächsten Tage, Wochen und Zeiten hinein. Du kennst unseren Weg. Wir wollen dir deine Gemeinde anbefehlen, hier in unserem Land, in Deutschland, deine Gemeinde in der ganzen Welt, ganz besonders dort, wo Menschen gar nicht zusammenkommen dürfen, wo sie viel schlimmer dran sind als alles, was wir in Europa erleben. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du sie durchträgst und sie ganz besonders unter deine Gnade stellst. Wir wollen auch bitten für die einsamen Menschen in unseren Gemeinden, für die Kranken, für diejenigen, deren Kräfte immer mehr nachlassen. Wir wollen dich bitten für alle diejenigen, die auf deinen Beistand so dringend angewiesen sind, weil sie unter Menschen nicht den Beistand sehen, auf den sie eigentlich angewiesen sind. Aber Herr, du kannst dein Licht auch in diese Verhältnisse hinein senden. Und dann dürfen wir dich auch bitten für unsere Eidlinger Schwesternschaft, dass du sie weiter segnest und gebrauchst. Dürfen dich bitten für die vielen Christen, die in deinem Dienst sind, auch die Missionare, und dürfen dich loben und preisen, dass du ein so großer und barmherziger Gott bist. Wir beten gemeinsam mit den Worten unseres Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt sind, glaube ich, noch die Abkündigungen zu machen.
Wir sagen danke für den Zuspruch, den wir durch Sie heute Morgen bekommen haben. Und ich glaube, wir brauchen ihn wirklich alle. Das Opfer, da möchten wir gerne erbitten für die Arbeit vom Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Da war ja Herr Dr. Meyer lange der Rektor. Und so ganz am Anfang der Predigt habe ich nochmal gedacht, und das ist genau die Not der Studenten. Kann man die Bibel wörtlich nehmen? Und das ist eine ganz schreckliche Verwirrung, die da auch scheinbar wissenschaftlich weitergegeben wird. Deshalb ist die Arbeit vom Albrecht-Bengel-Haus eminent wichtig. Und ich möchte Sie gerne herzlich um ein gutes Opfer bitten. Einfach damit junge Theologiestudenten gestärkt werden im Glauben und dann auch später als im Wort Gottes gefestigte Pfarrer und Pfarrerinnen im Dienst sein können. Also das sind die Leute, die wir später in unseren Gemeinden brauchen. Eine ganz wichtige Aufgabe. Und dann laden wir Sie auch gerne wieder ein. Am nächsten Sonntag wird dann auch wieder Gottesdienst sein. Also wir freuen uns ja einfach, dass wir Gäste im Haus haben, aber unsere Auswärtigen sind uns natürlich auch herzlich willkommen. Und jetzt werden wir noch den Segen empfangen.
Ja, wem es möglich ist aufzustehen, der darf gerne aufstehen. Wir bitten um den Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen. Ihnen allen noch einen gesegneten Sonntag.